Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Heute mit mir, ich bin Ingrid Wenzel. Hallo.
Mach das Licht aus. Dann, dann, dann.
Der Schauspieler Udo Kier wird heute 80 Jahre alt. Das war gerade ein Ausschnitt aus dem Film Das deutsche Kettensägen-Massaker mit ihm von Christoph Schlingensief. 1990 war das. Ja, und der Kölnische Kunstverein hat jetzt seinem Leben und seinem Werk eine Ausstellung gewidmet. Und wie Udo Kier auf diese Ausstellung schaut und auf sein Leben blickt, das hören Sie gleich hier im Kompressor. Udo is love. Zeit ist die Sünde. Eine Reise in das unfassbare Leben des Udo Kier. So heißt die aktuelle Ausstellung über Udo Kier im Kölnischen Kunstverein. Unfassbar, ja, so kann man sein Leben beschreiben. Er ist Hollywoodstar, 1944 geboren, in Köln, zwischen Bombentrümmern. Und mit seinem schönen Gesicht, seinen eisgrünen Augen hat er oft Bösewichte dargestellt. Zum Beispiel für Andy Warhol war er Frankenstein und Dracula und für Christoph Schlingensief spielte er Hitler. Über 250 Filme hat er gedreht und viele Filme und andere Kunstwerke sind nun in der Ausstellung in Köln zu sehen. Und ich habe vor der Sendung mit Udo Kier telefoniert. Die Telefonverbindung nach Palm Springs in der Wüste Kaliforniens, wo er lebt, hat hier und da ein bisschen geknackst. Aber ich konnte mit ihm sprechen und ich habe ihn zuerst gefragt, wie ihm denn die Ausstellung selber gefallen hat.
Die haben das wirklich wahnsinnig zusammengestellt. Ich war wirklich angenehm überrascht, als ich in Köln war, weil es gab viele Sachen, die ich gar nicht mehr wusste und gar nicht gesehen habe. Es gab Plakate von meinem allerersten Film vor 60 Jahren und so. Also die haben eine wunderbare Zusammenstellung in langer Arbeit geliefert. Und die Filme, die sie ausgesucht haben, sind auch, fand ich, wirklich sehr gut ausgewählt. Und der von Arte, der Beitrag, dieses Porträt über mich, ist wunderbar. Ist wunderbar, sind 50 Minuten, glaube ich. Aber das Gute daran ist, es ist nicht prätentiös. Mhm. Ist nicht, dass ich da sitze und sage, ja, als ich mit Madonna das Sexbuch gemacht habe und mit Andy Warhol, Dracula und Frankenstein. Also es ist nicht so. Das ist sehr, sehr gut, würde ich sagen, zusammengestellt alles.
Und die Arte-Doku, der wunderbare Udo Kier, die ist auch gerade in der Arte-Mediathek zu sehen. Und eigentlich wollte Udo Kier anfangs gar kein Schauspieler werden. Im Gegenteil, er hat mir erzählt, wie er dann doch zur Schauspielerei fand.
Ich habe meiner Mutter zuliebe eine kaufmännische Lehre gemacht und wollte eigentlich bei der Firma Bayer, die mich sehr inspiriert hat, mit der in Leverkusen mit diesem großen Bayer-Kreuz, wollte ich eigentlich als Auslandskorrespondent irgendwo in der Welt arbeiten und rumreisen. Ich bin dann nach London gegangen, wir hatten kein Geld für das Gymnasium, um Englisch zu lernen, habe in London auf der St. Giles School in Oxford Street habe ich Englisch gelernt und dann wurde ich wirklich entdeckt. Also ich wollte nie Schauspieler werden, sondern ein junger Regisseur kam und sagte, ich mache einen Film, Kurzfilm, möchte das Sie gerne oder du gerne mitspielen? Da habe ich gesagt, wieso? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ja, überlass das uns. Auf jeden Fall habe ich den Film gemacht. Danach sofort die größte Agentur der Welt, William Morris, einen Vertrag weltweit. Ja, und als Kriegskind plötzlich im Filmgeschäft zu arbeiten, war ja hervorragend. Ja, und ich mache es immer noch.
Ja, er macht es immer noch und er hat ganz viel gedreht, unter anderem auch mit Gus Van Sant oder Lars von Trier. Udo Kier arbeitet immer noch als Schauspieler, aber nicht nur das. Aktuell erstellt der Spielehersteller Hideo Kojima ein Avatar von ihm für das Videospiel Death Stranding 2. Und in dem Prozess müssen alle SchauspielerInnen, unter anderem sind neben Udo Kier auch Lea Seydoux und Hunter Schäfer dabei, die müssen alle einen Satz aussagen über einen hungrigen Dinosaurier. Das hören Sie gleich nochmal von Udo Kier. Und dieser eine Satz beinhaltet alle Laute einer Sprache, um den Avatar dann mit Stimme für dieses Spiel benutzen zu können. Udo Kier beschreibt diesen Avatar-Prozess so.
Also es war so, dass der Hideo, der Japaner, mich haben wollte für das Spiel und ein Game. Und dann hat er mich eingeladen, dass wir das aufnehmen in Serbien. Und da bin ich dahin geflogen, wir haben uns kennengelernt. Und dann habe ich das gemacht, mit der Hunter Schäfer habe ich das gemacht. Aber ich war alleine in einer riesen Box, also ein Feld mit ganz vielen Lampen und Kameras. Und da musste ich nur etwas über Snakes and Dinosaurs erzählen. Ganz kurz, nur ein paar Sätze. Und dann war es das. Und dann kriegte ich Wochen später eine Probe geschickt. Und dann habe ich zu meinem Manager, mit dem ich 30 Jahre arbeite, als ich das Video gesehen habe, habe ich ihm gesagt, das ist so toll, sieht doch toll aus. Sag, das bist du gar nicht. Sag ich, wie, das bin ich nicht. Ich sehe doch meine Zähne, meine Augen. Nein, das ist die Zukunft. Und von daher, als die Schauspieler in Los Angeles streikten, war das einer der Gründe, weil dass man den Schauspielern nicht Verträge gibt, sondern ein paar hundert Dollar und werden fotografiert. Und dann haben die Studios oder Fernsehstudios die Rechte, das ein Leben lang zu benutzen. Bei mir natürlich nicht.
Ja, er hat mir auch erzählt, dass das zwar die Zukunft ist der Schauspielerei, aber dass er das auch durchaus kritisch sieht. Also dass von Schauspielerinnen, die vielleicht nicht so berühmt sind, dann Avatare erstellt werden, die eventuell dann auch nicht ausreichend vergütet werden. Das Spiel mit ihm, Death Stranding 2, das soll 2025 rauskommen und die Trailer und die Fotos, also die sehen wirklich täuschend echt aus. Also man sieht sein Gesicht wirklich ganz genau bis auf die Poren und ein Video davon ist dann auch in der Ausstellung in Köln zu sehen. Aber es gibt eine Videoarbeit in der Ausstellung, auf die ich ihn angesprochen habe, die er nicht ansehen wollte, als er die Ausstellung besucht hatte. Hier kommt meine nächste Frage direkt an Udo Kier. Und es gibt in der Ausstellung auch eine jüngere Arbeit von dem Jan Soldat. Und zwar ein 8 Minuten langes Video mit Ausschnitten aus 65 Filmen, in denen die Figur, die Sie spielen, stirbt. Und das sind quasi
ich weiß davon, habe es mir aber nicht angesehen.
Warum?
Warum? Weil ich mich nicht deprimieren wollte.
Warum?
Einen schönen Abend. Wir wollen Sie sich selber 65 Mal sterben sehen.
Auf gar keinen Fall.
Ja, also das war genau, was ich gesagt habe. Ich bin ja der einzige Schauspieler der Welt, der auf der Leinwand geboren wird. In Lars von Trier, The Kingdom, werde ich geboren. Mhm. Ich bin ein großes Modell meiner Mutter. Und ich bin in dem Bauch drin, blutverschmiert und mit Schleim und warte auf das Zeichen Action. Und dann komme ich mit dem Kopf raus und schreie natürlich, wie das Babys so an sich haben. Ja, das ist auch angenehm, aber es wird bestimmt keine Videos geben, wo ich 65 Mal geboren werde. Aber einmal reicht ja.
Einmal geboren sein reicht. Und zur Ruhe will Udo Kier sich auch noch lange nicht setzen, hat er mir verraten.
Viele, viele Sachen werden noch kommen, ja, weil ich habe keine Lust, mich jetzt zur Ruhe zu setzen und sagen, ja, ich habe das ja alles gemacht. Das wird nicht passieren, sondern ich würde mir die Sachen, ich bin ein Lucky Man.
I'm a Lucky Man. Udo Kier war das. Heute wird er 80 Jahre alt. Und die Ausstellung mit Werken, auch von Künstlern wie Andy Warhol, Michael Bute, Rosa-Marie Trockel, können Sie besuchen im Kölnischen Kunstverein. Die Ausstellung ist kuratiert von Hans-Christian Dani und Valerie Knoll. Udo is Love, Zeit ist die Sünde, eine Reise in das unfassbare Leben des Udo Kier. Läuft bis zum 18. Dezember.
Fundstück.
Die Suche nach einem einfachen Diktaphon führte den englischen Künstler Yannick Schäfer 2003 in den Speckgürtel von Minneapolis zu einer Filiale des Elektronik-Discounters Office Max. Dort kaufte er ein übrig gebliebenes Vorführmodell. Als Schäfer es im Auto testete, erlebte er eine Überraschung. Es war randvoll mit Nachrichten, die Kunden in den Wochen zuvor unbeobachtet im Laden aufgenommen hatten. Schäfer nutzte dieses gefundene Material für eine Collage, die die Verfasstheit einer ganz normalen amerikanischen Nachbarschaft abbildet. Im Zeitraffer.
Give me three good reasons that I should buy this piece of technology.
No, 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 no. It's the one and only D-O-double-G.
Hello, this is Jonathan and I'm just testing this device.
The woman at Subway is gonna get murdered.
Dollars like 3 months. I just let it go all day because it works by hours, you know? I just put it in slow smoke and what?
Hello, 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 hello.
Yeah, bitch, I'm gonna beat your asshole. Greg, your gas, but get the fuck out of here, you little stupid motherfucker. Shut the fuck up, hoe. I'll beat your ass. Hit me again, bitch. Beat your ass. Fuck the free world. Yo. Yo, I'm about to flow you. Oh shit, we gotta go.
This one's better.
¿Qué está para Kimberly? Kimber.
Adding foxy socks in my dick.
This is a testing for this tape recorder. Testing.
Sounds wicked cool.
Poopy. Poopy, poopy, poopy.
This place says that your mom's a whore and it's gonna turn her out.
Oh, am I talking into it now?
Yeah,
and
it's
going to
really, I could just talk for like 20 minutes and it...
Yes, yeah, if you come.
Oh, man.
This is something in engineering that probably everyone who builds anything can share. If you really build something and it works the way you envision it. It's a feeling of satisfaction, which is so amazing.
So that's that.
Das Fundstück mit den zufälligen Supermarktaufnahmen von Yannick Schäfer, das hat unser Soundarchivar Paul Paulun für uns aufbereitet. Die Scham soll die Seite wechseln, das ist der viral gegangene Ausspruch von Gisèle Pelicot. Ihr Ex-Mann hatte sie jahrelang unter Drogen gesetzt und mindestens 50 Männer haben sie im bewusstlosen Zustand vergewaltigt. Gerade läuft der weltweit beachtete Prozess in Avignon. Der Ex-Mann, der hat bereits gestanden. Und jetzt werden Woche für Woche die anderen Männer verhört. Und der Prozess ist auch deswegen so beachtet, weil es die Beweismittel gibt, die Videoaufnahmen von den Taten. Und das Besondere ist auch, wir haben schon mehrfach darüber berichtet, Gisèle Pelicot hat dafür gesorgt, dass dieser Prozess öffentlich stattfindet. Und der Prozess, der wird auch begleitet von Menschen, die Gisèle Pelicot dabei unterstützen. Sie jeden Tag zum Beispiel vor dem Gerichtssaal mit Applaus empfangen. Unsere Korrespondentin in Paris, Julia Brutter, die hat sich angeschaut, was der Prozess von Avignon für den Feminismus in Frankreich bedeutet. Kann der Prozess, die Gesellschaft, den Umgang mit Vergewaltigung, das Verhältnis von Mann und Frau ändern?
Dieses Ritual ist wie ein Manifest. Applaus für Gisèle Pelicot, sobald sie das Gerichtsgebäude betritt. Mal wieder warten Dutzende Menschen auf die zierliche Frau mit den kinnlangen rotbraunen Haaren, nehmen Anteil, wollen sagen, Das hier geht uns alle an.
Wir
wollen Giselle und alle Frauen, die Ähnliches erlebt haben, unterstützen. Ich denke, was hier gerade passiert, wird Dinge ins Rollen bringen. Wenn dieser Prozess es nicht schafft, die Gesellschaft zu verändern, dann weiß ich nicht, was sonst. Die Taten sind so schrecklich. Ich hoffe einfach, dass dieser Prozess eine Wirkung haben wird. Große Aufmerksamkeit hat er längst. Dafür hat das Opfer selber gesorgt, erklärt Adèle Bossard, die als Regionalkorrespondentin für France Radio schon mit dem Fall beschäftigt war, als dieser noch unter Sex and Crime in der Rubrik Vermischtes behandelt wurde. Alles hat eine neue Wendung genommen, als Giselle Pellicot gefordert hat, dass der Prozess öffentlich stattfinden soll. Und als sie selbst ihr Gesicht gezeigt hat. Plötzlich war es nicht mehr der Prozess dieser 51 Männer eingepfercht in einen Gerichtssaal, sondern der Prozess dieser einen Frau, die jetzt eine feministische Ikone geworden ist. Giselle Pellicots Konterfei als Graffito ist tausendmal geteilt und abgedruckt worden. Es haben Solidaritätsmärsche stattgefunden und ihre Forderung, die Scham muss das Lager wechseln, wandelt sich zum Schlachtruf der französischen Frauenbewegung. Denn Giselle Pellicot weicht nicht zurück. Als der vorsitzende Richter entscheidet, die Video- und Fotoaufnahmen der Vergewaltigungen nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu zeigen, legen Giselle Pellicot und ihre Anwälte Einspruch ein. Und Feministinnen schlagen Alarm, wie etwa die Amazonen von Avignon, zu denen auch Blondine de Verlange gehört. Wir sind sofort in Aktion getreten, haben sofort angefangen, Spruchbänder zu plakatieren. Zum Beispiel, die Justiz macht sich zum Komplizen. Und wir haben die Medien mobilisiert, Druck aufgebaut. Der Richter hat dann seine Entscheidung revidiert. Jetzt werden die Videos gezeigt. Für Journalisten und Journalistinnen ist es einfach etwas anderes, ob sie nur wissen, dass eine Frau barbarisch vergewaltigt worden ist, während sie wie tot dalag, oder das alles zu sehen. Historisch betrachtet ist es sehr wichtig, dass diese Vergewaltigungen gesehen werden. Während die Angeklagten im Gerichtssaal wegschauen, sobald die Videos gezeigt werden, kann die Gesellschaft nicht mehr wegschauen, sagt der Anwalt von Madame Pellicot, Antoine Camus. Man muss diese Videos mit offenen Augen ansehen. Einerseits, um die Taten zu beurteilen und andererseits, um diesen Fall zu einem Fall der Gesellschaft insgesamt zu machen. Und genau das passiert gerade. Insofern würde ich sagen, hat Frau Pellicot ihren Kampf schon gewonnen. Völlig anders sieht das Nadia El-Bouroumi. Die Verteidigerin zweier Angeklagter kritisiert, diese Videos wieder und immer wieder zu zeigen, ist doch Voyeurismus. Im Nebensaal, wo das Publikum den Prozess verfolgt, gibt es ja keine extra Erklärungen dazu. Das ist sehr brutal. Brutal, ja, aber eben die Realität, widerspricht ihr ausgerechnet Béatrice Savaro, die Verteidigerin des Hauptangeklagten Dominique Pellicot. Nein, das ist kein Voyeurismus. Der Medien. Es geht hier um jemanden, der alle seine Taten gefilmt hat. Der Voyeurismus ist also Kern dieses Falls. Die Medien spiegeln nur wieder, was sie im Gerichtssaal erfahren, auch wenn das über die Videovorführungen ablaufen muss, bei denen sich alle unwohl fühlen. Aber ist es angemessen, einen Live-Ticker aus dem Gerichtssaal zu schreiben, so wie es beispielsweise der öffentlich-rechtliche Radiosender France Info immer wieder tut? Regionalkorrespondentin Adèle Bossard findet, ja. Der Live-Ticker wird von vielen Menschen verfolgt und er löst genau das ein, was Madame Pellicot wollte, nämlich, dass die Öffentlichkeit diesen Prozess miterleben kann. Verstörende Sätze und Ausflüchte der Angeklagten wie etwa, es war nur ein Spiel, ich wollte dem Ehepaar Pellicot nur eine Freude bereiten, finden den direkten Weg in die Öffentlichkeit. Adèle Bossard. Man muss natürlich immer aufpassen, wenn man einen einzelnen Satz herausgreift und davon etwas über die Persönlichkeit des Angeklagten ableitet. Aber diese Sätze sagen eben doch etwas aus. Wir alle hier versuchen, bestmöglich wiederzugeben, was im Gerichtssaal passiert und herauszuarbeiten, welche gesellschaftlichen Fragen dieser Prozess aufwirft. Und die mediale Berichterstattung hat auch eine Rückwirkung hier im Saal. Das ist nicht mehr irgendeine abgeschottete Gerichtsverhandlung. Also kein Voyeurismus, aber eine Art Heldinnenerzählung um Giselle Pellicot? Erneut widerspricht ausgerechnet die Anwältin des Hauptangeklagten. Nein, Madame Pellicot trete nicht als Heldin auf, sondern beweise einfach nur Mut.
Ah non, je pense qu'il n'y a pas de côté héroïque de la part de Madame Pellicot, il y a un côté courageux.
Der Prozess wirft also in Frankreich die ganz großen Fragen auf. In den Feuilletons und Diskussionsrunden melden sich Feministinnen wie Anna Tumasov oder Lola Lafont oder Juristen wie Denise Salat zu Wort. Es geht um toxische Männlichkeit, darum, ob die Definition von Vergewaltigung neu gefasst und das explizite Einverständnis zur sexuellen Handlung in den Gesetzestext aufgenommen werden muss. 200 Männer haben einen Debattenbeitrag in der linken Tageszeitung Libé gegen die männliche Dominanz veröffentlicht. Feministin Blandine de Verlange von den Amazonen d'Avignon reicht das nicht. Von den 200 Unterzeichnern seien einige selbst als Aggressoren bekannt, behauptet sie, ohne Namen nennen zu wollen.
Quand on est sincère, on demande pas la une de Libé, on fait des choses.
Uns geht es doch nicht um Titelseiten. Sollen die Männer doch mal Vereinigungen gründen, in die Schulen gehen und den kleinen Jungs beibringen, dass man nicht kleine Mädchen belästigt. Die Männer sollen mal was losmachen. Artikel oder Petitionen, darauf können wir verzichten. Wir brauchen Taten. De Verlange hofft, dass dieser Prozess die Augen dafür öffnet, dass es sich bei den Angeklagten, wie sie sagt, nicht um Monster handele, sondern schlicht um Männer, um Herrn Jedermann. Sie nennt es die Banalität der Täter. Wie kann es eigentlich sein, dass es Herrn Pellicot gelungen ist, in einem Radius von 10, 20 Kilometern rund um dieses kleine Dorf im Süden Dutzende Männer zu rekrutieren, die bereit waren, seine Frau zu vergewaltigen? Die Antwort ist, jede Frau in Frankreich ist umgeben von potenziellen Vergewaltigern, die bereit wären, zur Tat zu schreiten, wenn sie sich nur sicher sein könnten, nicht entdeckt zu werden. Der Prozess zeigt uns, von denen gibt es sehr viele.
De violer une femme, eh bien, sont très nombreux à accepter de le faire.
Es müsse Schluss sein mit der Kultur der Vergewaltigung, la culture du viol, ein Begriff, der in diesen Wochen immer wieder fällt. Während Politiker und Politikerinnen bislang schweigen, verlässt Madame Pellicot nach einem weiteren langen Prozesstag erhobenen Hauptes den Gerichtssaal. Wieder zollt ihr die Menge Respekt. Eine Frau bringt ihr Blumen. Gisèle Pellicot bedankt sich bei den Wartenden. Im Namen aller Frauen, wie sie sagt.
Julia Borutta war das über den Prozess von Avignon. Und das Prozessende wird vor Weihnachten erwartet. In letzter Zeit liefen wieder einige Dokumentarfilme in den Kinos, zum Beispiel einer über die verstorbenen Grünen-Politikerin Petra Kelly. Petra Kelly, Act Now. Oder auch ganz aktuell Gougouche, Made of Fire. Das ist ein Dokumentarfilm über die iranische Sängerin Gougouche. Mega Popstar, trotz Auftrittsverbote. Aber die MacherInnen von Dokumentarfilmen, die stehen vor immer größeren Herausforderungen. Das ist ein Thema auf dem Festival Dokumentale, das gerade in Berlin läuft. Was die Schwierigkeiten sind, dazu hat Christian Berndt unter anderem die Co-Leiterin Anne Rams-Koglerwitt befragt.
What we're trying to do at Dokumentale, really going from documentary films.
Zur Eröffnung der Dokumentale erklärt Co-Leiterin Vivian Schröder, dass man im Festivalprogramm neue Wege gehen und verschiedenste Formen des Erzählens miteinander verbinden will. Deshalb bietet das neue Dokumentarfilmfestival auch Ausstellungen, Lesungen, Musik und Virtual Reality. Am Eröffnungsabend ist das Kino-Kolosseum voll. Aber im regulären Kinoprogramm, so Dokumentale Co-Leiterin Anna Rams-Koglerwitt, laufen Dokumentarfilme schlecht.
Meine Erfahrung ist, dass ein großes Interesse an Dokumentarfilmen besteht. Und wenn Dokumentarfilme ähnliche Marketingbudgets hätten wie Spielfilme, wahrscheinlich auch die Besucherzahlen ganz anders ausschauen würden. Wenn niemand von einem Film weiß, dann ist es schwer, dass die Leute ins Kino gehen.
Das bestätigt auch die Leiterin des Berliner Festivals Around the World in 14 Films, Susanne Bieger.
Also ich würde sagen, dass Dokumentarfilme gut laufen, wenn es eben Filmgespräche gibt und ein Programm drumherum. Als Beispiel dafür könnte man zum Beispiel das leere Grab nennen.
Ein Dokumentarfilm, der von den traumatischen Nachwirkungen der deutschen Kolonialherrschaft in Tansania erzählt und auf der Berlinale großes Kritikerlob bekam.
Da hat die Kinotour sehr gut funktioniert. Da wurde aber dezidiert Zielgruppenarbeit gemacht. Es gab Filmgespräche, Podiumsdiskussionen und das zieht natürlich Publikum an. Die Filme, wenn die dann an sich im Kino laufen, ohne Filmgespräch, tun die sich dann allerdings schwer.
Um die Sichtbarkeit des Dokumentarfilms zu erhöhen, verfolgt man bei der Dokumentale ein neues Konzept zur Vernetzung von Filmschaffenden, das sogenannte Impact Producing. Diese Idee ist in anderen Ländern bereits erprobt und auch Teil des dokumentale Branchenprogramms.
Das war der Ursprung, die Idee des Impact Producings, die sich einfach mit der Frage beschäftigt, wie kann man Dokumentarfilmen größere Aufmerksamkeit geben. Oft funktioniert das in der Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das ist eine Art der Öffentlichkeitsarbeit, die in den USA und in Großbritannien und anderen Ländern für Dokumentarfilmmacherinnen einfach bedeutet, dass ihr Film mehr Zuschauerinnen erreicht, eine längere Lebensdauer hat.
Um dieses Konzept auch in Deutschland zu etablieren, haben die Festivalleiterinnen das Good Media Network gebildet, eine Plattform zum Austausch von Dokumentarfilmern mit unter anderem NGOs.
Es geht darum, weil die Dokumentarfilmmacherinnen oft mit sehr kleinen Budgets konfrontiert sind und sich keine großen Marketingteams an Bord holen können, Sichtbarkeit für ihren eigenen Film über strategische Partnerschaften zu schaffen.
Gesellschaftspolitische Filme, wie sie auch auf der Dokumentale laufen, etwa über Frauenproteste in Iran oder Homophobie in Serbien, sind bevorzugte Projekte für Kooperationen mit NGOs. Seit der Pandemie, so der Co-Vorsitzende des Berufsverbandes für Dokumentarfilm AG DOC, David Bernet, hat sich die Lage für den Dokumentarfilm in deutschen Kinos noch einmal verschlechtert.
Allgemein ist so, dass die Zahlen jetzt für den Dokumentarfilm sich zum Teil halbiert haben. Obwohl es ist schwierig zu sagen, weil das Kino war immer schon eine komplizierte Infrastruktur für die Auswertung von Dokumentarfilmen. Was wir jetzt aber erleben, ist, dass die Filme nur noch sehr kurz im Kino sind. Und gerade der Dokumentarfilm hat hauptsächlich vom Hörensagen gelebt. Das heißt, lange Auswertungsstrecken.
Dass Dokumentarfilme heute kürzer in den Kinos laufen, meint Bernet, hängt auch damit zusammen, dass es zu viele Dokumentarfilme im Kino gibt. Aber ein weitaus größeres Problem sei, dass die Fernsehsender als Hauptauftraggeber für Dokumentarfilme heute viel weniger bereitstehen als früher.
Grundsätzlich besser ging es im Dokumentarfilm, weil das Fernsehen mehr Spielraum hatte für ein breiteres Spektrum an Themen. Und dazu kam, dass viele der Dokumentarfilme auch ganz okay leben konnten von dem, was sie machten. Das ist jetzt schwieriger. Unter anderem angesichts des Finanzdrucks, der auf den Sendern lastet. Es gibt weniger Plätze und es wird grundsätzlich schlechter bezahlt. Die meisten, die das machen, leben von der Hand in den Mund.
Große Sorgen bereitet Bernet die geplante Fusion der Fernsehsender Arte und Dreisat, weil vor allem Dreisat Auftraggeber auch für experimentelle Dokumentarfilmformen ist. Und auch die Mediatheken der Sender sieht Bernet als Bereicherung für den Dokumentarfilm.
Diese Langzeitauswertung, die im Kino nicht mehr wirklich stattfindet, weil die Filme zu schnell wieder raus sind aus den Programmen, die findet dann online statt. Insofern ist es vielleicht sogar eine Verbesserung, gerade für den Dokumentarfilm, der zu schlechten Sendeplätzen zu sehen ist oder eben im Kino zu Tageszeiten, wo die meisten keine Zeit haben.
Trotzdem ist Bernet überzeugt, das Kino ist immer noch der ideale Ort für den Dokumentarfilm, denn nur dort kann man in fremde Welten, wie sie diese Filme eröffnen, wirklich eintauchen. Wenn sich allerdings die Arbeitsbedingungen nicht ändern, fürchtet Bernet, wird es in Zukunft schwierig. Es gibt zwar nach wie vor viel Dokumentarfilmnachwuchs, aber immer mehr junge Dokumentarfilmschaffende geben auf, weil sie keine Lust mehr haben auf diese Art der Selbstausbeutung.
Christian Berndt war das mit einem Bericht von der Dokumentale und die läuft mit Filmen und Ausstellungen noch bis zum 20. Oktober in Berlin.